Ja, ich möchte ein Teil lesen aus dem Korintherbrief. Korintherbrief Kapitel 1, lese hier einmal nach einer neueren Übersetzung. 1. Korintherbrief 1. Ab Vers 4 steigt Paulus ein, der diesen Brief geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt: Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Ehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott und Schwestern, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt, liebe Freunde. So sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus, andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus und manche sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus etwa auf diese Weise aufteilen? Wurde ich, Paulus, für euch gekreuzigt? Wurde irgendeiner von euch auf den Namen von Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich abgesehen von Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe, denn so kann jetzt keiner behaupten, er wäre auf meinen Namen getauft worden. Auch die Angehörigen des Hauses von Stephanas habe ich noch getauft, aber sonst erinnere ich mich an niemanden, den ich getauft habe. Denn Christus sandte mich nicht zu taufen, sondern um Gottes Botschaft zu verkündigen. Und dies nicht mit geschliffenen Reden, welche die Zuhörer beeindrucken, damit das, was am Kreuz durch Christus geschah, nichts von seiner Kraft einbüßt. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Und schauen wir einmal hinein in diese Verse. Lese ich noch einmal hier aus 1. Korintherbrief nach der Übersetzung, Neuevangelistische Übersetzung. 1. Korintherbrief 1, die Verse 18 bis 24, wo es mir drauf besonders ankommt. Wo bleiben die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat nicht Gott gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner Schau kündigen, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit, aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es geht darum, dass Gottes Evangelium ein Evangelium der Kraft ist. Es geht nicht darum, dass irgendwie es ganz nett ist, in eine Gemeinde, in eine Kirche zu gehen und irgendwie ja zu glauben, sondern es geht darum, zu Jesus Christus zu gehören. Und wenn ich zum Glauben an Jesus komme, dass es eine Kraft, eine gewaltige Kraft hat, die mein Leben verändert, die etwas bewirkt, wo etwas passiert. Und das ist einfach stark zu erfahren, zu erleben, immer wieder zu hören. Auch von Erfahrungsberichten, wo Menschen kommen und sagen, ich habe zu Jesus gefunden, ich habe Jesus entdeckt und es hat mein Leben verändert. Es ist eine Kraft, die dahinter ist. Aber auch in allen Bereichen da, wo wir Gemeinde bauen, wo wir in der Gemeinde zusammen sind, hat es damit zu tun, dass das Evangelium Kraft hat. Wenn wir an den Impuls von eben denken, das macht Gott ja so, dass Gott redet, durch Menschen gibt einen Impuls, einen Gedanken, eine Idee und spricht dich dadurch an. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er mehrmals. Er geht dir nach, er klopft immer wieder an und erinnert dich daran. Das ist so fantastisch an unserem Herrn, so gut, er ist so treu. so liebevoll mit uns, dass er uns immer wieder daran erinnert und der Heilige Geist auf unserer Fährte ist, an uns dran ist. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und sagst, ja, war das eben, was ich gehört habe, auch bezüglich dessen, was Gott in meinem Leben vorhat, meiner Berufung, war das wirklich Gott oder war das jetzt irgendwie so eine menschliche Idee? Dann kannst du eben Gott darum bitten, dass er diese Ermutigung wiederholt, dass er noch einmal in deinem Leben anklopft und es noch einmal dir gegenüber äußert und klar macht, doch, dieses Wort war für dich, ich habe da etwas vor. Und es betrifft wirklich viele von uns, die einen bestimmten Auftrag, einen bestimmten Ruf, eine Berufung Gottes fallen gelassen haben, nicht bewusst. Du sagst, sitzt ja nicht da und sagst, also Gott, was du damals zu mir gesprochen hast, vielleicht machen das manche, aber ich glaube, es kommt wirklich selten vor, ich glaube nicht mehr daran. Es erfüllt sich nicht. Vielleicht habe ich mich verhört, vielleicht bin ich der Falsche, du hast dir jemand anders ausgesucht. Ich lasse das einfach fallen. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Sondern es ist oft ein schleichender Prozess über Jahre, viele Jahre. Ein schwerer, harter Weg durch Frustrationen in Gemeinden, wo du schon durchgegangen bist. Hast damals den Ruf angenommen, den Auftrag angenommen und bist durchgestartet wie ein Vettel in der Formel 1. Und irgendwann kamen Hindernisse, kam Kritik, kam erste Enttäuschung, auf die du vielleicht gar nicht gefasst warst oder so in dem Ausmaß nicht darauf gefasst warst und hast mehr und mehr aufgegeben. Wie gesagt, nicht bewusst, nicht gesagt, Herr, ich gebe auf. Nein, du möchtest auch deinem Herrn treu sein, du möchtest auch Jesus gegenüber dein Wort halten, du möchtest doch, dass sich die Berufung, der Plan für dein Leben erfüllt. Aber schleichend, ist oft ein sehr schleichender Prozess, hast du mehr und mehr Schritt für Schritt Abstand genommen von dieser Berufung. Erstmal innerlich, in deiner Seele, in deinem Herzen und irgendwann auch praktisch. Und wenn du es mal dir zutraust, zurückzuschauen, zurückzublicken, im positiven Sinne ist ja manchmal wichtig, zurückzublicken. Jesus sagt, ja, schau nicht zurück, schau nach vorne. Aber so zurückzusehen, sagen, Herr, was ist eigentlich aus dem geworden, was du mir zugesprochen hast, was du in mein Leben hineingelegt hast, was hat sich davon erfüllt, wofür ich schon über Jahre, Jahrzehnte gebetet habe, hat sich das erfüllt? Ja, das und das und das hat sich erfüllt. Ist doch positiv, so zurückzusehen, oder? Ich denke regelmäßig zurück, versuche das zu üben und denke, Jesus, was ist eigentlich mit dem, was du in mein Leben hineingesprochen hast? Was ist denn mit meinem Weg mit dir? Was ist mit meiner Berufung? Erfüllt sich das? Aber wenn du eben auf das zurückblickst, was du verloren hast, was du nicht im Gehorsam an Gott umgesetzt hast, das ist ja schmerzvoll, es tut weh. Und etwas, was uns weh tut, was schmerzvoll ist, oft versuchen wir uns da drum herum zu schleichen, es zu verdrängen. Vielleicht sogar noch irgendwie schön fromm einpacken in glänzendem Silberpapier, aber innen drin ist da etwas nicht in Ordnung, ist nicht gut. Es ist verletzt, es ist schmerzvoll, es ist kaputt, es ist tief vergraben. Ist es verloren? Nein. Warum nicht? Weil Gott durch seinen Heiligen Geist kommt in seiner Liebe, Menschen gebraucht und es auf einmal wieder berührt. Es ist ja noch da, es ist ja noch da. Es wird berührt, Gott legt seinen Finger darauf und sagt, da war etwas in deinem Leben. Da habe ich etwas mal vor vielen Jahren. Und das Tolle an unserem Gott ist, dass es nicht aufdeckt, um uns fertig zu machen, um uns zu sagen, du hast deine Hausaufgaben nicht erledigt und es uns um die Ohren zu hauen, sondern weil er uns so lieb hat. Und ich kann euch einfach sagen, auch als ein Erfahrungsbericht einfach, Predigt soll ja leben, soll ja aus dem eigenen Leben kommen. Ich bin einfach geflasht, ich bin einfach begeistert und beeindruckt über meinen Gott, über meinen Herrn, wenn ich sehe, wie er nach Jahrzehnten und Jahren auf einmal beginnt, Dinge zu erfüllen, die Gott in dein und mein Leben hineingesprochen hat. Und eigentlich hatte ich schon aufgegeben. Eigentlich hatte ich schon einen Haken dran gemacht. Eigentlich hatte ich gesagt, unangenehm. War eigentlich, Herr, möchte ich ja das erleben, was du mir zugedacht hast und was du mir zugesagt hast. Aber die Jahre gehen ins Land und ich werde ja nicht jünger und fitter. Wo ist das? Was ist damit? Und dann, oft so, ne, ist es so, wenn du gar nicht so viel mehr dran denkst, beginnen sich auf einmal die Dinge zu erfüllen. Und das Fantastische und das Begeisternde daran ist in erster Linie gar nicht, was sich dann erfüllt und was man auf einmal sieht und wie sich Gebetserhörungen erfüllen und wie vieles sich im Leben positiv durch die Kraft Gottes verändert, sondern das Fantastische daran ist dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, Jesus, du bist absolut treu, du bist absolut echt, du bist absolut wahr. Es stimmt alles. Wie oft saß ich da für Dinge gebetet und habe gesagt, ach Herr, wenn ich doch wenigstens daran glauben könnte. Wir beten, dass die Gemeinde voll wird, wir beten, dass Menschen hier geheilt werden, wir beten, dass sich Berufungen erfüllen, wir beten, dass es vorwärts geht, wir beten um Einheit und wir sehen aber, wie die Realität ist, wenn sich das doch mal ereignen würde, um was wir hier beten. Aber es ist die menschliche Seite, es ist unsere Seite, es ist deine Seite, es ist meine Seite. Und wenn es nur von uns abhängt, dann können wir gleich einpacken. Da ist doch gar keine Kraft. Das sind Fehler und Schwächen. Wie wir es gelesen haben, wie Paulus es sagt, er schreibt an eine Gemeinde und sagt, ist erschreckend, ist eigentlich schon schizophren, es ist paradox. Er sagt, ihr habt alles, ist alles da, super Gemeinde. Und denkst, boah, was für eine Gemeinde. Und dann leitet er erstmal ein und führt, weiß ich nicht, wie viele Kapitel hat der Brief? Die ganzen Kapitel hindurch in vielen, vielen Versen auf, was da überhaupt für ein Chaos war. Und das Erste, was er sagen muss, ist, hört auf euch zu zoffen. Was habt ihr denn da für eine Parteiung unter euch? Wenn ihr zur Europawahl geht oder was wählt ihr hier, euren Landrat? Und wenn Bürgermeister und in Bremen, bin ich auch kein Bremer, bin ich auch Niedersachse, aber in Bremen wird er gewählt. Da könnt ihr verschiedene Parteien wählen, auch nicht alle, wenn nicht so gut, aber die richtigen. Und hat eine Gemeindeleitungssitzung und dann stellt er eine politische Diskussion rein, diesen komischen Video, die sind da letzte Woche da irgendwie. Und wir merkten nur immer, saßen zusammen und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das kann doch nicht wahr sein. Siehst du, ding, 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 laufen da die ganzen Nachrichten, WhatsApp auf und natürlich eine voll die politische Diskussion. Unser Vikar, unser Chefpastor, so haben wir ihn benannt, hat dann erstmal ein Machtwort geschrieben. Irgendwann abends kam dann, bitte keine politischen Diskussionen hier in diesem Forum. Bitte stellt das ab, macht das in euren privaten Chats. Und dann kam noch so eine Meldung von dem Initiator, oh, tut mir leid, kommt noch nicht wieder vor. Ich dachte, ja, genau, gut. Das gehört nicht in die Gemeinde. Sondern da soll es kein, wähle oder da eine andere Meinung habe, ganz anders gestrickt bin und ganz anders drauf bin, ist es möglich, Einheit zu haben und Harmonie zu haben und einem Strang zu ziehen. Und Paulus sagt eben, es geht hier nicht um Paulus, Apollos, geht nicht um den und den Bibellehrer, es geht um Jesus Christus. Und dann spricht Paulus von der Kraft des Evangeliums. Er sagt, das Evangelium hat Kraft, es ist eine gewaltige Macht, die etwas verändert. Und das Tolle daran ist, dass wir sehr schnell entdecken können, warum diese Kraft nicht bei uns ist, warum wir diese Kraft nicht haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, ja, natürlich. Aber wir müssen all die Faktoren ausklammern, ausschließen, die uns daran hindern, Zugang zur Kraft Gottes zu haben. Und das ist zum Beispiel Uneinigkeit. Es ist das, was wir so oft erleben. Ich könnte euch Bücher darüber schreiben, was ich da in Gemeinden schon erlebt habe. Und kenne ja selber diesen Reiz, diese Gefahr. Man liest ein Buch, man geht auf eine Konferenz. Heute hört man sich und liest man schaut sich den neuesten YouTube-Video an von der neuesten Lehre, die da irgendwo aus Übersee kommt und da ist dann Erweckung und dann sage ich, diese Lehre müssen wir haben, das müssen wir machen. Wir müssen jetzt alle Stühle Gold anstreichen, denn da strahlt die Herrlichkeit Gottes wieder. Und dann kommt die Erweckung. Und weil unsere Stühle blau sind und nicht Gold angestrichen sind, deswegen haben wir keine Erweckung. Aber die Gemeinde da und da, die haben das gemacht und die haben Erweckung. Also müssen wir das auch machen. Gemeindeleitung, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Was? Nicht? Da könnt ihr nicht ganz richtig sein. Das gab es schon vor 2000 Jahren. Das gab es in den ersten Gemeinden, in den ersten Christen. Und es gibt es immer wieder und immer wieder. Und ich brauche nicht sehr lange analysieren und lange darüber nachdenken und kennen das ja aus dem eigenen Dienst, dass so solche Gedanken da waren und so etwas aufkam in der Gemeinde, dann war das Chaos nicht weit entfernt. Dann war Streiterei, war Spaltung da, Menschen verließen die Gemeinde und es kam nicht zu dem, dass durch die Kraft Gottes, Kraft der Einheit, Kraft der Liebe, Gemeinde gebaut wurde. Und wir können darüber nachdenken, dass Verschiedenartigkeit ist es, zusammenzukommen und zusammenzuwirken und so die Kraft Gottes wirken zu lassen. Ich will das einmal noch uns vor Augen führen, was Paulus hier im Korintherbrief schreibt. Er schreibt über Gemeinde, er schreibt an Gemeinde. Und wenn er an Gemeinde schreibt, dann betrifft es jeden Einzelnen von uns, weil du und ich, wir sind ein Teil von der Gemeinde Jesu. Und nicht nur ein Teil dieser Gemeinde hier, sondern der allgemeinen Jesu, Gemeinde Jesu, all der Gläubigen, die in dieser Stadt leben, die in dieser Stadt wirken, die in dieser Stadt präsent sind, gehören wir zur Gemeinde Jesu. Das ist ja auch fantastisch. Je mehr uns das bewusst wird und wir auch zusammenwirken und zusammenarbeiten als Gläubige in einer Stadt, ist auch gewaltige Kraft da. Ich habe das damals in Nürnberg erlebt, Zeit, als meine Frau und ich dort waren im Gemeindedienst, erste Gemeinde nach unserem Studium, Theologiestudium, und es war faszinierend, es war ein gewaltiger Aufbruch damals, 90er, Ende der 80er, 90er Jahre, dass die Christen entdeckten, wir müssen zusammenarbeiten, und alle zogen an einen Strang. Ich werde nie vergessen, wie wir eine Veranstaltung hatten, Fest zur Ehre Gottes nannte sich das, 4000 Christen, 4000 Gläubige waren da und du hast die Einladung gelesen, es war beeindruckend. Da stand hinten drauf als Veranstalter die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Heilsarmee war ganz stark aktiv dort, die freien Christengemeinden, andere Kreise, Gesellschaften, Gemeinschaft, CVJM, EC, alle möglichen. Und man besuchte sich gegenseitig in den Gemeinden und es waren viele Gemeinden, auch unsere Gemeinde damals, die enorm anwuchsen. Viele Menschen zum Glauben kamen. Es gab einen Jesusmarsch durch die Stadt, Fest zur Ehre Gottes, andere Aktivitäten. Und irgendwann fing es auch an, begannen immer mehr bundesweite Konferenzen, Konferenzen, die bundesweit Bedeutung hatten, dort stattzufinden. Genauso auf der anderen Seite, ein Meilenstein in unserer Geschichte, auch hier in Deutschland, in der Kirchengeschichte 1996, es war in Nürnberg ein Kongress, in dem sich Evangelikale und Charismatiker, Pfingstler, früher sagten die Evangelikalen ja, ihr Pfingstler habt den Geist von unten, das kann nicht richtig sein, was da bei euch läuft, das kann nicht von Gott sein, so abgedreht, wie ihr da seid mit dem Heiligen Geist. Und es war lange ein Bruch, ein Riss in der Christenheit in Deutschland. Aber 1996 gab es ein offizielles Statement, eine Konferenz, wo sich Evangelikale und Charismatiker einander Vergebung zugesprochen haben und Versöhnung zugesprochen haben. Ein Meilenstein in unserer Geschichte. Und ich bin sicher, dass es etwas freigesetzt hat im geistlichen Raum und auch in diesem Bereich da sich seitdem etwas tut und bewegt und entwickelt. Aber, um es noch einmal zusammenzufassen, Paulus schreibt hier im Korintherbrief, ihr als Gemeinde, ihr habt alles, es ist alles da, was ihr braucht. Und das finde ich so ermutigend, aber ich finde es umso ermutigender, wenn ich in dem Brief weiterlese und dann Paulus sagen muss, aber diese Streitereien, die ihr habt, diese Uneinigkeit, diese Parteiung, warum ordnet ihr euch nicht alle gemeinsam unserem Herrn Jesus Christus unter und sagt, ich gehöre zu dem oder ich gehöre zu dem? Und kennen wir alle, oder die meisten von uns. Ihr habt so viele der Gaben des Heiligen Geistes unter euch und sie wirken und sie machen eure Gemeinde stark und lebendig, aber es läuft auch viel Chaos. Und ihr müsst es in eine Ordnung hineinbringen. Und ihr müsst diese Gaben einsetzen, einbringen, damit Jesus dadurch verherrlicht wird. Denn dann haben diese Gaben Kraft. Und viele, viele andere Themen muss Paulus ansprechen. Aber das Ermutigende ist, dass alles, was wir brauchen in der Gemeinde, vorhanden ist. Es muss nur in eine Ordnung hinkommen. Ich habe früher mal gedacht, ein ganz wichtiger Punkt in Bezug darauf, wie entwickelt sich etwas in meinem Glaubensleben und wie entwickeln wir uns als Gemeinde. Und da hat auch die Einsetzung von Bereichsleiter einen ganz großen Stellenwert, was wir hier heute miterlebt haben. Ich habe früher mal gedacht, man muss alles Mögliche unternehmen, man muss irgendwie einen Weg rausfinden, man muss irgendetwas machen, damit etwas wächst. Damit die Gemeinde wächst, damit Menschen zum Glauben kommen, die Gemeinde wächst. Und ich habe mich lange Jahre im Laufe meines Dienstes als Pastor gefragt, was kann man da machen? Und irgendwann stieß ich auf ganz wertvolle Lehre. Und das sind ja keine neuen Erkenntnisse, sondern sind Dinge, die in der Bibel zugrunde gelegt sind, die in der Bibel stehen, aber jemand entdeckt sie, arbeitet sie heraus und sagt, ey, da haben wir etwas ganz Wichtiges übersehen, was aber hier absolut in der Bibel gelehrt wird. Und dieser Mensch, der hatte sich mit Gemeindewachstum in der ganzen Welt auseinandergesetzt. Er hat sich Gemeinden angeschaut, überall in der Welt, die wachsen. Und hat versucht, bestimmte Faktoren, Prinzipien herauszuarbeiten, die dafür verantwortlich sind. Die überall identisch sind. Prinzipien, die in der Bibel verankert sind. Aber die dort in diesen Gemeinden, die wachsen, umgesetzt werden. Und er fand heraus, er kam zu dem Punkt, dass er sagte, eigentlich sind wir als Mitarbeiter in der Gemeinde, jeder Einzelne von uns, aktive Glieder in der Gemeinde, wie Gärtner. Und was macht ein Gärtner? Ein Gärtner kann noch nicht dafür sorgen, dass etwas wächst. Diese schmerzvolle Erfahrung mache ich jeden Frühling, wenn ich in meinen Garten gehe, kleiner Garten, und gucke und manchmal die Krise kriege, sehe ich, meine Güte, nochmal, ne? Da stinkt wie die Pest und letzte Kollegin wieder gesagt, eine Floristin, sagte, 4 Wochen musst du das ziehen lassen und so weiter. Naja, jedenfalls habe ich dann gehört und hat es bei mir richtig, aber richtig Klick gemacht. Ich glaube, das konnte man hören. Ein Gärtner sorgt nicht dafür, dass etwas wächst. Vielleicht ist ja auch hier jemand von Gartenbau oder Gärtner. Sondern er beseitigt die Schädlinge, die Faktoren, die das Wachstum hindern. Das ist fantastisch. Das Wachstum ist drin in der Pflanze, die Power ist da, das Leben ist da. Aber es gibt viele Faktoren, die das eben hindern. Und ein Gärtner muss dann gucken, was ist das und muss es beseitigen. Und dann ist Wachstum da. Und das stimmt ja auch, oder? Das sehen wir doch vorne mit jemandem, mit Dieter drüber gesprochen. Ich sage, das ist so fantastisch, wo ich hierher gefahren bin. Alles so voll grün, voller Leben, Wachstum, das ist so fantastisch, Frühling. Da sieht man die Power Gottes in der Schöpfung. Die ist da. Und so ist sie auch in der Gemeinde da. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Er sagt, da ist viel Chaos und viele Unstimmigkeiten bei euch in der Gemeinde. Also könnte man als abschreckendes Beispiel für vieles nehmen. Aber trotzdem ist bei euch Leben da. Es ist so viel Wertvolles da. Es ist drin. Aber es muss in die richtigen Ordnung und Bahnen gebracht werden. Und ich sage immer, einerseits müssen wir wie ein Gärtner sein, dass wir gucken, was sind die Faktoren, wie zum Beispiel Parteiung und Spaltung, dass das aus der Gemeinde rauskommt, dann kann Gemeinde wachsen. Und auf der anderen Seite müssen wir die Form bauen, die Struktur legen, offen sein für den Heiligen Geist, der wirkt. Und ich muss euch sagen, ich muss euch wirklich immer wieder ermutigend sagen, die Atmosphäre, die hier ist. Es ist mir hier in eurer Gemeinde mal ganz stark aufgefallen, auch heute Morgen wieder, die Atmosphäre, die da ist, wie der Heilige Geist einfach wirkt in der Anbetung, dieses Verständnis für Anbetung, Lobpreis, ist einfach stark, ist genial. Und ich denke immer, es fehlt nicht mehr viel und es geht ab, es knallt. Ja, es ist wirklich Paulus sagt einmal, schließe ich mich ein, auch ich habe den Heiligen Geist und habe ein Empfinden dafür, das zu empfinden. Und ich, jedes Mal denke ich, wow, es gefällt mir wirklich. Macht mir Spaß, Freude herzukommen und das mitzuerleben. Und was wir machen müssen, sind die Formen bauen, die Strukturen legen. Wir saßen gestern Nachmittag erst mit der Gemeindeleitung zusammen und dann war ein Regionalleiter da und wir haben uns so ausgetauscht und erzählte auch, es war so ermutigend, erzählte auch von der Gemeinde, wie er hineinkam, erstmal Chaos, Crash, erstmal sehr schmerzvoll, harte Arbeit, stecken wir auch gerade drin bei uns in der Eglise, hatten wir ja auch einen Wechsel vom Pastor und Generationswechsel, ziehen wir durch jeden Sonntag und die Leute kommen und sie entscheiden sich und die Gemeinde wächst, wow, das Wachstum ist da. Und dann sagte ich auch und berichtet und sagte, ja, ist einfach klasse, unser Pastor Vikar, was er auch so hineingelegt hat, das finde ich so genial heute Morgen, als du das sagtest, Gisela, ja, wir segnen heute unsere Bereichsleiter, weil das fand ich einen so starken Schritt auch in unserer Gemeinde, wo wir gesagt haben, wir haben keine Bereichsleiter, wir haben angefangen, Bereichsleiter einzusetzen. Wie gesagt, es gibt Gemeindeleitung, jetzt haben wir darüber gesprochen, gibt ja auch noch Diakone, älteste Diakone, sagt die Bibel, aber auch Bereichsleiter, leitende Mitarbeiter, die wie Diakone Verantwortung übernehmen und damit legst du Strukturen. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und je mehr wir diese Strukturen setzen, um nicht einfach Ämter, ich finde dieses Wort sowieso so grauenvoll, Amt, wir dienen, wir sind nicht in Amt und Würden, wir dienen. Dass wir sagen, das lebt, da geben wir einfach Personen, Persönlichkeiten Verantwortung, da kommt Struktur hinein. Je mehr wir diese Strukturen hineinlegen und offen sind und Form bauen, wird Gott sie mehr und mehr mit seinem Heiligen Geist füllen können. Und eben auch überlegen, wo sind Dinge, die einfach nicht laufen, wo wir uns gegenseitig behindern, wo es mehr um den Einzelnen und dem dicken Ego geht und nicht um die Sache der Gemeinde und darum, dass wir uns unserem Herrn unterordnen. Je mehr das geschieht, dass wir uns Jesus zuordnen, unterordnen und einander achten und das alles beachten, werden wir die Form bauen, die Gott füllen kann. Und darum ist es eben so wichtig, Einheit zu schaffen. Je mehr Einheit da ist, umso mehr kann Gottes Kraft daran wirken. Finde ich ja auch so bemerkenswert. Ein Leitungsteam mit ganz originellen Persönlichkeiten, wo es manchmal auch Reibungsprozesse gibt. Wie sagte mal jemand, wo Reibung ist, entsteht auch Wärme, hat mein Chef von mir gesagt. Ja, gibt auch gesunde, gute Reibungsprozesse, die müssen auch sein. Aber dann, wenn man dann sagt, wir sind aber eins in Christus, in unserem Herrn, dann kommt diese Verschiedenartigkeit zum Zug und es wird eine gewaltige Kraft entfesselt, gerade für die Gemeinde, für den Einzelnen, dem dann auch gedient wird. Und der andere Bereich, den wir immer wieder, und der sehr eng damit zusammenhängt, den wir immer wieder rausfinden müssen, ist, und daran liegt ja eben auch Kraft zu wissen, Jesus, wo bin ich von dir abhängig? Wo sind uns die Hände gebunden? Wo können wir nichts mehr bewegen? Wir bauen die Form, wir setzen Menschen ein, wir begleiten Menschen, wir empowern Menschen, wir setzen Berufungen frei, wir investieren in Menschen, wir legen Strukturen, wir gestalten die Versammlungen, Gottesdienste, Kleingruppen und so weiter. Das alles können wir machen, müssen wir mal, ist unser Job, können wir beeinflussen. Aber wo gibt es Dinge, wo wir nichts machen können, wo wir da sind, sagen, wir sind schwach, wir sind krank, wir sind in einer Krise. Herr, lass deine Kraft in uns wirken. Manchmal sind wir so stark am Machen, am Tun, am Organisieren, am Managen, müssen das vielleicht auch in unserem Job und in anderen Bereichen oder in der Schule, in der Ausbildung, versuchen da unser Glaubensleben zu managen, aber müssen einfach mal sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich habe da keine Kraft, ich bin schwach. Lass deine Stärke, hat ja auch Paulus gesagt und erlebt, lass deine Stärke in mir mächtig wirken, mächtig sein. Und das ist einfach fantastisch. Und darum ist es ganz entscheidend, auch noch einmal zu diesem Impuls, den wir heute Morgen gehört haben, zu sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich aufgegeben habe, dass ich meine Berufung fallen gelassen habe, dass ich wesentliche Dinge, die du in mein Leben hineingesprochen hast, vergessen habe, vergraben habe. Ich will sie wieder ausbuddeln. Ich will dahin wieder zurück. Ich will das erleben. Und auch wenn Jahrzehnte vergangen sind und ich dachte, der Zug ist schon längst abgefahren. Nein, Herr, ich will nicht an meinen Gedanken hängen bleiben, an meinem Frust oder wo ich resigniert habe, sondern Jesus, ich möchte auf dich schauen. Ich möchte das neu aufnehmen im Glaubensgehorsam. Ich will dir zutrauen, dass du das zur Erfüllung bringst. Aber dann darf ich nicht vergessen, nicht ich komme dahin, sondern Jesus bringt mich an den Punkt. Denke ich die letzte Zeit sehr oft darüber nach und erlebe es. Ich erlebe es. Dass, wo ich noch junger Christ war, war auch am Lobpreisleiten nach Gemeinde und war ein Gast eingeladen, kam irgendwo von Übersee, spricht mich an, sagt, erlebt er nicht sehr oft, aber ich habe ein Wort für dich. Du stehst jetzt an einem entscheidenden, er wusste ja nichts von mir, er wusste ja nicht, ich wollte, damals war kurz davor zur Bibelschule zu gehen, da einen entscheidenden Schritt meiner Berufung zu machen, sagt er, der entscheidende Schritt steht da gerade in deinem Leben an und das hat mir Gott über dein Leben gezeigt, aber denke daran, nicht du wirst da hinkommen, sondern Gott wird dich dahin bringen. Das darfst du nicht vergessen. Du wirst da nicht hinkommen, du musst bereit sein zu gehen. Drüber nach, werd immer wieder daran erinnert und sag, ja, Herr, so ist es wirklich. Du setzt auf einmal in einem gewaltigen Maße Dinge frei, wie ich es schon gar nicht mehr für möglich gehalten habe und wie ich es eigentlich aufgegeben habe. Und da erfüllen sich Dinge in meinem Leben, die auch durch andere prophetische Worte in mein Leben hineinkamen, so wertvoll. Das ist so gut auch übrigens, nochmal eine Ermutigung, das ist auch überhaupt nicht mehr selbstverständlich, auch in unseren Gemeinden, dass bei euch so ein Raum ist, auch für das prophetische Wort. Schau mal vor, ne? Du sitzt hier heute Morgen und da kam vorhin dieser Impuls und es ist genau für dich. Aber ich möchte dich ermutigen, damit weiterzuarbeiten. Schreib es dir auf, mach dir eine Erinnerungsfunktion drin und arbeite damit die nächste Zeit. Bitte Gott, dass du auch daran glauben kannst, dass Gott dir neu diesen Glauben gibt und dass Gott dich stärkt in diesem Prozess jetzt wieder mit diesem Impuls zu arbeiten, umzugehen und zu erleben. Das hat Gott hineingesprochen in dein Leben und es passiert, es geschieht. Vielleicht in einem Monat, im halben Jahr, in zwei Jahren, völlig wurscht, oder? Hauptsache ist, dass es geschieht. Und das alles lehrt uns eben und zeigt uns dieser Brief. Ich möchte in nächster Zeit mich sehr stark damit beschäftigen, mit dem Korintherbrief, dass, wo ich glaube, wir sehr viel erkennen können, sehen können, was uns als Gemeinden nach vorne bringt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Kraft haben. Lass uns dafür beten, gerade um diesen Punkt der Einheit in all dieser Verschiedenartigkeit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Aber ich möchte dich auch ermutigen, die Impulse, die heute hier im Gottesdienst waren, damit zu arbeiten. Vielleicht kommst du nach dem Gottesdienst einfach, wenn gleich noch ein, zwei Lieder haben zum Abschluss. Ne? Gisela wird ja den Gottesdienst abschließen, aber danach ist Möglichkeit, jemanden anzusprechen, das Gespräch zu suchen, zu sagen, ja, hier bin ich angesprochen worden, lass uns darüber noch einmal beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebendig bist, dass der Glaube an dich kraftvoll ist, dynamisch, spannenden Reise. Aber wir beten, dass du uns an die Hand nimmst, Jesus. Und wir beten, dass wir die Impulse, wo du heute zu uns gesprochen hast, oder wo uns wieder etwas, wir an etwas erinnert wurden, was du in unser Leben hineingesprochen hast, lass uns damit arbeiten, Herr. Danke, dass du deinen Heiligen Geist gibst, dass das in die Existenz kommt, dass es Leben wird, was du hineingesprochen hast. Ich bete auch, dass du uns an ganz wichtige Punkte in unserem Leben erinnerst, wieder durch deinen Geist, den du vielleicht vor langer Zeit zu uns gesprochen hast, Herr. Wir wollen damit arbeiten, wir wollen treu sein, wir wollen dir vertrauen, Jesus. Und danke dir, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass du mit deiner Kraft in unserer Schwachheit mächtig bist, Herr. Amen. Amen. Ja.